Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist eine neue Folge von Consilium Infectiorum, dem infektiologischen Klinik-Podcast. Mein Name ist Matthias Blätz und ich begrüße unseren heutigen Gast, Professor Oliver Corneli. Oliver Corneli ist Facharzt für Hämatologie und Onkologie und Infektiologie. Er ist Direktor des Instituts für translationale Forschung am Universitätsklinikum Köln und der neu gewählte Director der International Society Human and Animal Mycology und er ist der Editor-in-Chief von Mycosis. Und ich nehme an, viele von Ihnen haben seine Publikationen und auch seine internationalen Leitlinien, die er koordiniert hat zu invasiven Pilzinfektionen, gelesen oder gesehen. Und genau darum soll es in unserem heutigen Podcast gehen. Vielen Dank, Oliver, dass du Zeit für uns gefunden hast.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich über die Gelegenheit.
Ja, ich hatte die letzte Leitlinie, die du gerade fertiggestellt hast, war die, glaube ich, erste internationale Leitlinie zu Candida-Infektionen. Darüber werden wir heute auch sprechen. Aber vielleicht mal so zum Einstieg: Epidemiologie invasiver Pilzinfektionen. Gibt es da Entwicklungen und an welche Spezies muss ich bei invasiven Pilzinfektionen denken?
Ja, das ist ein sehr bewegliches Gebiet und es bewegt sich immer was und ein paar bekommt man mit und dann denkt man sich, da sind noch mehr Verborgene. Ganz aktuell ist Candida auris als, das ist jüngst auch noch umbenannt worden. Das ist auch noch in Bewegung, die Taxonomie, aber bleiben wir mal bei den klinisch vertrauten Begriffen wie eben Candida. Die heißt jetzt Candidozyma und ich kann es mir selber alle noch gar nicht genau merken. Also Candida auris ist eine Candida, die es vor wenigen Jahren noch gar nicht gab und die ist erst jüngst entdeckt worden, 2009. Mittlerweile aber längst Siegeszug um die Welt angetreten. Und bei der sind zwei Dinge besonders unangenehm. Das eine ist, dass sie von Mensch zu Mensch und auch mit dem Zwischenschritt über unbelebte Oberflächen sich verbreiten kann. Das heißt, die hat richtiges Ausbruchspotenzial, wie sonst so ein Gramm-Negativer oder so das tut. Und da gibt es noch eine zweite, ist auch eine Parallele tatsächlich zu den Gramm-Negativen. Das ist auch schon eine ganz gute Eselsbrücke, um sich das zu merken. Das zweite Charakteristikum ist eine Resistenz, die sie von vornherein mitbringt. Gegenüber Azolen, mitunter gegenüber Echinokandinen, dann wird es richtig schwierig. Und es gibt sogar Panresistente, also gegen alle drei Klassen, die wir zur Verfügung haben. Das wäre mal Auris, ja. Und die ist auch in Deutschland angekommen. Also wir haben immer mal wieder einzelne Patienten, die damit besiedelt sind. Und wenn wir das früh genug mitbekommen, weil wir die vielleicht abgestrichen haben, weil wir eigentlich nach was ganz anderem gesucht haben, ja, nach irgendeinem Bakterium, dann ist die Hygiene gleich alarmiert und es wird isoliert und dafür Sorge getragen, dass möglichst sich das nicht im Haus verbreitet.
Das ist doch gleich mal ein Einstieg mit einem Paukenschlag, weil ich glaube, die meisten, die unseren Podcast hören, haben sich damit auch schon mal befassen müssen. Das heißt, von den Hygienemaßnahmen klassifiziert ihr die eigentlich genauso wie ein Firmen-RGN? Und muss man den Mikrobiologen darauf aufmerksam machen oder finden die den Candida auris bei einem Hautabstrich beispielsweise auch, ohne dass man gezielt sagt, dass hier ein Verdacht besteht?
Also wenn jetzt keine weitere Spezifizierung stattfindet, sondern nur Candida Spezies und fertig, nicht wahr? Bei so bei Isolaten, die von vornherein nicht ganz ernst genommen werden, dann ist das ungünstig. Aber ich glaube, die meisten sind schon sehr aufmerksam dabei und finden die Auris dann auch.
Und ist dieser Pilz auch virulenter als Albicans oder nur sozusagen umweltresistenter und resistenter gegenüber Antimykotika?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Erfreulicherweise ist die Sterblichkeit, daran messen wir das ja, ist die gleiche. Da gab es früh schon ein Tiermodell, wo man das untersucht hat im Vergleich zur Albicans und da war kein Unterschied und so scheint es dann auch weiterhin zu sein. Das Problem ist halt, wenn man weniger Therapieoptionen hat oder mit einer Therapie beginnt, zunächst ja mal so halb empirisch, nicht wahr? Wenn du jetzt aus einer Blutkultur einen Befund bekommst, dass da eine Hefe drin ist, ist ja erstmal ein mikroskopischer Befund, ist eine Hefe. Man weiß noch nicht welche. Klar, sagen wir jetzt in Deutschland, ist immer Candida, also Echinokandin ist immer gut als Erstlinientherapie. Wäre da jetzt eine Resistenz, dann dürfte das anders aussehen. Dann würde die Sterblichkeit bestimmt in die Höhe gehen. Davon sind wir im Moment noch verschont geblieben. Also bei uns sind die normalerweise noch Echinokandin-sensibel. Deswegen ändert sich so an den Standards nichts.
Und die Patientengruppe sozusagen, die gefährdet ist, das ist die gleiche wie bei Candida albicans. Also du bist ja auch Facharzt für Hämatologie und Onkologie. Das sind ja die klassischen Patienten, die unter invasiven Pilzinfektionen leiden. Das ändert sich bei Auris jetzt auch nicht.
Ja, das ist korrekt, das sind die gleichen. Aber, also in der Hämato-Onkologie gibt es natürlich einerseits, dass man invasive Candida-Infektionen hat. Aber im Grunde gibt es so viele Risikofaktoren, das ist ja schon immer fast so eine Art Witz, wenn man die Liste der Risikofaktoren sieht, dann weiß man gleichzeitig, dass im Krankenhaus kaum einer liegt, der da nicht irgendwas von erfüllt. Das heißt, man kann eben nicht vorhersagen, wen es betreffen wird, dass er eine invasive Candidiasis zum Beispiel in der Form der Candidämie bekommt. Und ja, dann hilft es einem wieder nicht so viel mit den Risikofaktoren, denn die will man ja eigentlich benutzen, um eine Prätestwahrscheinlichkeit sozusagen vor Abnahme der Blutkultur irgendwie schon zu ahnen, was da drin ist. Das geht nicht. Und das gilt dann für hämato-onkologische Patienten genauso wie für Intensivpatienten. Die Infektiologie, die braucht es halt in allen Fächern.
Das ist sicherlich etwas, was wir, die Leidenschaft teilen wir ja alle. Und man sieht ja auch wirklich, bei Staph aureus konnte man gut zeigen, dass die Infektiologen einen Benefit bringen. Und ich glaube, es gibt auch einige Studien, die gezeigt haben, dass infektiologische Expertise bei Candida-Infektionen, bei invasiven Candida-Infektionen das Outcome verbessern kann.
So ist es, ja, stimmt. Also die erste, die das zeigte für Candida und Candidämie, war aus St. Louis, also University oder Washington University. Und dann gab es danach noch weitere, aber das war eine große, die hat es auch gleich in Lancet Infectious Diseases geschafft, wenn ich mich recht entsinne.
Bleiben wir mal bei den invasiven Candida-Infektionen. Also du hast ja schon gesagt, die Risikofaktoren sind eigentlich so, dass sie auf viele Patienten im Krankenhaus zutreffen. Und dann haben wir das Problem, dass die Blutkultur häufig erst später positiv wird oder manchmal gar nicht positiv wird. Und wir haben so eine, ja, so eine diagnostische Lücke eigentlich, wo man auch über serologische Marker spricht und über Schnelltests. Die sind aber umstritten. Also wie kann man so eine invasive Candida-Infektion am besten diagnostizieren?
Also der Goldstandard ist immer noch die Blutkultur, so wie du es auch schon sagst, aber die braucht dann halt ein bisschen, bis sie positiv ist. Und wenn man das positive Ergebnis schon am selben Tag bekommt, dann hat es auch was mit der Erregerlast zu tun. Also das ist dann auch eigentlich einem gar nicht so recht. Und diese Lücke, die du ansprichst, diese zeitliche Lücke, die würde man gerne verkürzen. Nun gibt es an sich keinen guten Test, der das tut. Es gibt immer wieder Tests, von denen man sich erhofft, dass die dieses Problem lösen werden. Da war zum Beispiel das Beta-D-Glucan als ein Nachweisverfahren. Gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene Methoden und so. Aber das Beta-D-Glucan ist auch definitiv ein Pilzbestandteil und gehört absolut nicht ins Blut. Kann sogar Fieber verursachen. Also es gehört da wirklich nicht hin. Es ist aber in so vielen verschiedenen Infusionslösen, Medikamenten, in Nahrungsmitteln. Und dann haben viele der Patienten ja auch einen höheren Übertritt insgesamt von allen möglichen Molekülen aus dem Darm ins Blut, unter anderem eben Beta-D-Glucan, dass man schon gesagt hat, man kann es vielleicht besser für so einen Leaky Gut-Marker benutzen, als dass es einem wirklich vorhersagt, dass Candida da jetzt eine invasive Infektion verursacht. Es sind noch zwei Punkte eigentlich dazu noch ganz interessant. Man kann es sehr wohl benutzen, um eine Candidämie oder invasive Candidiasis weitgehend auszuschließen. Es hat halt einen hohen negativen prädiktiven Wert. Das heißt, wenn es nicht da ist im Blut, dann ist Candida wohl auch nicht, ist auch weit weg. Ja. Das ist ja ganz hilfreich, wenn man zum Beispiel Leitlinien folgt, die sagen, man soll bei einem Patienten mit einer Sepsis oder einem septischen Schock dann auch an Candida denken und direkt ein Echinocandin mitgeben, kann man natürlich ein Beta-D-Glucan bestimmen. Und wenn man dann in dieser diagnostischen Lücke, die gibt's ja, die ist ja auch für die anderen Erreger auch da, bevor man dann Ergebnisse zurückbekommt, kann man vielleicht beim Beta-D-Glucan, was negativ ist, schon ausschließen, dass es sich um Candida handelt und kann dann schon etwas einengen, etwas präziser werden mit der Therapie. Und der andere Punkt ist, wenn es positiv ist, dann kann man es vielleicht benutzen, um zu schauen, wie lange man therapieren muss. Aktuell richten wir uns ja auch da nach der Blutkultur, machen danach den Tag mit den letzten positiven Kulturen und dann hoffentlich danach mehrere Tage negative. Dann wissen wir, okay, da ist es sozusagen umgeklappt von positiv nach negativ. Dann geben wir ja 14 Tage Therapie. Und vielleicht können wir da bei Patienten mit sehr hohem oder sehr niedrigem Beta-D-Glucan zukünftig etwas differenzieren. Ist aber fast Zukunftsmusik. Ja, und das andere, was uns halt total umtreibt, und es gibt schon irre viele Arbeiten, aber die haben meist nicht so ganz Hand und Fuß, sondern nur eins davon. Das sind die ganzen NGS, Genome Sequencing, also die agnostischen therapeutischen Tests, die einfach alles sequenzieren, was da im Blut schwimmt und nicht human ist, und dann einem daraus vielleicht eine Liste von Erregern geben. Und das mag auch hilfreich sein. Ich setze das selbst noch nicht so ein, aber ich glaube, da tut sich was.
Und Stellenwert der PCR, also es gibt ja auch diese Multiplex-PCRs für Blutstrominfektionen, wo Candida als Analyt manchmal mit dabei ist. Ist das zuverlässig? Kennst du da Daten?
Es gibt sehr viele Paper, die wir dazu bei Mycosis bekommen. Dann lese ich die aber und schaue, wie haben die nachher die Infektion wirklich definiert. Und dann lehne ich das Paper ab. Das ist immer, das ist wirklich, ich habe davon zwei pro Woche, weil der Goldstandard nicht so richtig mitgeführt worden ist. Ja, und genau diese Analyse dann nicht da ist, den Goldstandard, das wäre ja eine leichte, einfache Vierfelder-Tafel. Ne? Das ist Blutkultur versus was immer das neue Verfahren ist, positiv oder negativ. Und dann würde man daraus ja ausrechnen können, ob das, wie die Sensitivität, die Spezifität ist. Und das fehlt da wirklich regelhaft. Sondern stattdessen ist seine Technikgläubigkeit und es wird einem dann verkauft als, das ist das Neue, das ist der neue Standard. Aber ganz so schnell geht es halt nicht. Ist also noch nicht ganz reif. Aber ich glaube, in die Richtung wird sich was tun. Es gibt andere Pilze, bei denen das schon eher akzeptiert wird als bei Candida. Ich glaube, bei Candida hat man möglicherweise auch einfach, das ist halt der Kommensal, den tragen wir sowieso alle mit uns herum und da haben wir wahrscheinlich eher falsch positive Signale als bei einigen Schimmelpilzen und so.
Und was hältst du von dem, gab es ja auch mal für die Intensivstation, dem Candida-Kolonisationsindex?
Der CCI, Candida-Kolonisationsindex, gab es sogar mehrere, ne, aber der von den Kollegen aus Spanien, der Leon-Score, war, glaube ich, würde ich sagen, somit der beste dabei. Ich hatte immer ein Verständnisproblem und das besteht darin, dass man ja mehrere anatomisch unabhängige Körperregionen abstreichen soll. Und dann weiß man, wie viel hat man abgestrichen, das ist halt der Nenner, und wie viel sind positiv, das ist der Zähler, und von da geht es dann weiter. Also die Spanier haben das sehr gute Ergebnis mitgezeigt und es war sehr spannend. Die konnten sagen, wenn jemand einen Score größer so und so hat, dann ist das Risiko wirklich ganz erheblich höher. Also fast würde man schon an eine Prophylaxe dann denken können. Wo ich da gedanklich immer so ein bisschen hängen bleibe, ist, der menschliche Körper ist zwar dreidimensional, aber es gibt nicht so viele anatomisch unabhängige Regionen. Das hängt alles zusammen. Und deswegen so als mehr als auf 3,5 kommt man da eigentlich nichts. Und das hat mich daran immer etwas gestört. Lieber wäre mir ein Biomarker, irgendwas, was ich messen kann. Am liebsten, wenn es mit einer Zahl zurückkommt und nicht nur positiv und negativ, weil dann möchte ich es auch für den Verlauf benutzen, um zu schauen, ob was ich tue, dann mit einem Abflachen sozusagen, der über die Zeit von so einem Marker dann korreliert. Da wird die Zukunft, vielleicht ja sogar die nähere Zukunft, uns dann irgendwie noch was bieten, hoffe ich.
Ja, das denke ich auch. Wir hatten auch mal einen Fall von einer Patientin, die mehrere Jahre unklares Fieber hatte. Und da hatten wir dann auch NGS aus einer Leberbiopsie gemacht, weil da gab es morphologisch auffällige Herde. Das waren nicht nekrotisierende Granulomata, die sich da gezeigt hatten. Das war dann eine hepatorienale Candidiasis. Aber wir haben eben auch gleichzeitig aus der Biopsie eine Kultur und NGS gemacht. Und dann kam es auch in beiden raus. Und es gab auch ein Ansprechen auf die Therapie. Wenn du sagtest, dass Kultur das Wesentliche ist, es gibt ja immer noch diese speziellen Pilzflaschen, wenn man Blutkulturen abnimmt, aus deiner Sicht ist das etwas, was einen Benefit bringt oder sind das nur unnötige Kosten?
Also es bringt wohl einen Benefit. Ich habe ja eine ganz lustige Antwort gleich. Ja, es bringt einen Benefit. Es bringt tatsächlich ein Mehr an Ausbeute an Pilzen. Aber wir machen es zum Beispiel nicht. Das ist also, man muss auch schon mal mit Widersprüchen leben können. Ja, das wäre ein solcher. Es ist einfach zusätzlicher Aufwand, eben die dritte Flasche sozusagen dann als Pilzflasche. Beziehungsweise dann, man nimmt ja mehr als ein paar Blutkulturen ab, also dann wären es dann entsprechend mehr Flaschen. Und wir haben den Benefit nie so hoch eingeschätzt. Vielleicht waren wir auch zu träge dabei, ich weiß es nicht. Und haben sie jedenfalls nicht eingesetzt, sondern benutzen ganz normal anaerob, aerob und davon mindestens zwei Paare. Ja.
Okay, gehen wir weiter von der Diagnostik zum Management von invasiven Candida-Infektionen. So die erste, wenn ich jetzt die Analogie zur Sepsis-Leitlinie, die erste Frage ist ja mal, gibt es einen Fokus und kann ich den mechanisch sanieren?
Genau, Tarragona gilt auch hier. Ja, das ist, so ist das. Also, man will natürlich eine Fokuskontrolle haben. Man will wissen, wo die Infektion hergekommen ist. Sagen wir mal, die Blutstrominfektion hergekommen ist. Ja, also muss man ja separat, ne, die Candidämie von der invasiven Candidiasis oder von den anderen Formen unterscheiden. Und bei der Candidämie fragt man sich natürlich schon, wo kommt es her? Da gibt es zwei Schulen, kann man schon fast sagen. Die einen sind die, derjenige hat ein ZVK, aha, da haben wir schon die Quelle gefunden, es ist am ZVK, der Pilz ist irgendwie in den Patienten gekrochen. Du hörst schon an meiner Wortwahl, dass ich kein Anhänger dieser Schule bin. Ich glaube da mehr an den Darm als Quelle. Und schwierig ist die Diskussion natürlich deswegen oder auch nicht zu Ende, weil alles, was im Blut schwimmt, natürlich dann am ZVK auch hängen bleiben kann und dann wird es kompliziert und man hat dann so ein Henne-Ei-Problem. Und oft findet man, oder vielleicht sogar in der Mehrzahl, findet man bei den Candidämien keine Quelle und kann sich dann eben wunderbar darüber streiten, wo die nicht gefundene liegen mag. Wenn die Candidämie aber andauert und ich, da gilt es ja als Cut-off einen Tag 5, ja, das sind auch, gibt es auch verschiedene Studien, die das halt dann belegen, wenn man am fünften Tag muss normalerweise die Blutkultur negativ sein. Wenn die am fünften noch positiv ist, was man natürlich dann erst an Tag 6, 7, 8 weiß, nicht wahr, weil dann die Ergebnisse von Tag 15 kommen, dann ist aber definitiv Fokussuche angesagt. Und zwar so lange, bis man einen gefunden hat, dann stimmt was nicht. Ne? Das ist also irgendetwas ist dann nicht kontrolliert. Und naja, je nachdem, wo man fündig wird, weiß man da, mit welchem Chirurg oder interventionellen Radiologen man ins Gespräch geht. Nicht wahr? Das kann also ganz gut unterm Zwerchfell, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich meistens.
Weil du sagst, Henne-Ei-Problem, sage ich mal, aus den bakteriellen, katheterassoziierten Infektionen gibt es ja immer noch diese Difference in Time to Positivity, wo man sagt, also wenn man Blutkulturen aus dem ZVK und zeitgleich aus der Ellenbeuge abnimmt, also eine gestochen, eine zentral, und dann wird die ZVK-Blutkultur 2 Stunden früher positiv, muss hier eine deutlich höhere Erregerlast da gewesen sein, dann ist der ZVK wahrscheinlich die Quelle auch der Blutstrominfektion. Was ich jetzt aber gelernt habe von dir ist zum Beispiel, dass eine prolongierte Candidämie 5 Tage bedeutet. Bei Bakterien sagt man ja oft 3 Tage nach Beginn der Therapie. Wahrscheinlich trägt das dem Rechnung, dass Pilze langsamer wachsen. Aber gibt es sowas wie eine Difference in Time to Positivity, ist das bei Candida schon mal untersucht worden?
Ist bei Candida untersucht worden, aber da die Candidämie halt viel seltener ist als viele der Bakteriämien, ist es ein zähes Geschäft und aber es deutet im Grunde dann in die gleiche Richtung. Das ist wirklich länger her, die Studien. Ab und zu, klar, suche ich dann mal danach und wahrscheinlich haben wir in der aktuellen Candida-Leitlinie, die du vorhin zitiertest, haben wir bestimmt was dazu gesagt, aber das ist ja mehr ein Buch als ein Artikel und da würde es sich lohnen, nachzuschauen. Also das ist so meine Quelle zum Nachlesen von Dingen, wo ich dir auf Anhieb nicht die Studie weiß. Aber es ist also, es, DTP ist hier auch Differential Time to Positivity.
Und wir verlinken die neue Leitlinie auf jeden Fall.
Ja, das brauchst nur einen Link für ganz Candida.
Sehr gut. Beim Management, was immer so eine häufige Frage ist, muss, wenn ich Candida in der Blutkultur finde, müssen alle Zugänge gewechselt werden und brauche ich ein Echo, um die Endokarditis auszuschließen?
Zugänge wechseln, ja. Jetzt haben wir für die Leitlinien natürlich auch dazu die Literatur durchsucht und haben dann erstaunlich wenig gefunden. Also es gibt eine Arbeit, die, oder es ist klar, man muss die Zugänge wechseln, vor allen Dingen den ZVK, aber auch eine Arterie wird man halt mitnehmen. Und dann ist ja die nächste Frage, wie viel Zeit habe ich denn? Weil da ist ja jetzt der Patient in Not, ich habe viel zu tun und außerdem ist es nicht der Einzige. Also muss ich ja irgendwie eine Reihenfolge ganz praktisch da in meiner Schicht hinstellen. Und dann wäre es natürlich toll, man könnte jetzt sagen, wie viele Stunden sind es genau. Aber so ist es leider nicht, sondern ich bin da ein Freund von 24 Stunden. Aber ich sag mal, wenn man es in 48 macht, dann ist es auch noch immer noch richtig, ja. Länger würde ich nicht warten für so einen Plastikwechsel.
Und wie sieht's aus mit dem Echo? Brauchen die wie bei Staphylococcus bacteremia auch ein Echo?
Genau, Echo hat es ja noch gefragt. Ja, das ist so. Und zwar kein transthorakales, sondern ein DE. Aber wahrscheinlich nicht für alle. Es gibt ja doch viele Patienten, die haben nur einmal eine positive Blutkultur. Vor Jahren gab es ja die Diskussion, brauchen die überhaupt eine Therapie und so, aber das ist also Schnee von gestern. Na klar, brauchen die eine Therapie. Die Diskussion kam mehr von der toxischen Therapie, dass man nicht allen das zumuten wollte und so. Also eine positive Blutkultur definiert die Candidämie und das muss halt behandelt werden. Bei denen brauche ich, glaube ich, nicht allzu viel Umfelddiagnostik zu machen, bei den Patienten, wo die eine Flasche positiv ist und dann nie wieder. Wenn es aber länger dauert und da wäre jetzt wirklich die absolute Schmerzgrenze, wäre halt der fünfte Tag oder die Kulturen von Tag 5. Aber ich glaube, man macht nichts falsch, wenn man auch die von Tag 3 nochmal dann positiv werden und man kriegt die dann wohl an Tag 5 so etwa. Ne? Da macht schon Sinn, dass man da jetzt zum Echo schreitet. Und dann ist ja die, ich weiß schon, was deine nächste Frage ist, ja. Aber da, ich verrate sie nicht. Nein. Also da würde man zum Echo schreiten. Echo ist sehr umstritten, nicht wahr? Weil man viele Echos macht, bevor man dann eine Endokarditis findet. Aber dann ist es halt bedeutsam und dann, und das ist auch eine nebenwirkungsarme Untersuchung. Insofern ist das für so eine Art Screening dann ganz gut bei einer Patientenklientel, die ja jetzt also nun schon sehr vorsortiert ist, ne? Immerhin positive Blutkulturen. Und ich sage es jetzt doch, was ich glaube, dass eine der nächsten Fragen sein könnte, nämlich muss man Augenhintergrund untersuchen. Ja,
Das wäre die
das
nächste
ist dann,
Frage gewesen,
das ist,
korrekt.
also es gibt ja, dann, da gibt es also eben auch eine Parallele zwischen Echo und Auge, zwischen Herz und Auge. Da ist die Rate, also das ist halt ähnlich, ne? Du schaust in wahnsinnig viele Augen oder das. Dann wäre es ja noch nicht so schlimm, aber das Schlimme ist ja, man lässt schauen. Also man muss immer die Kolleginnen von der Ophthalmologie dann dazu holen. Gibt es jetzt gar nicht in allen Krankenhäusern. Also, aber es gibt in allen Krankenhäusern Candidämie. Also das muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, was ja da möglich ist, was nicht möglich ist. Und bei den meisten ist eben die Untersuchung des Auges nicht zielführend. Jetzt hat ja die Candidämie. Die ist ja eine Erkrankung des höheren Alters, also zum mein Alter, da fängt es an. Das heißt, die hat einen Altersgipfel so jenseits der 60 und dann ist das Thema natürlich, wenn du ins Auge schaust, siehst du immer irgendwas. Ne? Und da du ja dann da keine Biopsie nimmst, weißt du nicht, ob das was mit der Candidämie zu tun hat. Eigentlich müsste man jeden in der Bevölkerung einmal im Monat untersuchen, dann wird man wissen, hätte man auf jeden Fall eine, hätte man eine Ausgangsbasis. Die Augenärzte, die sind ja ganz strikt, also zum Beispiel die amerikanische Leitlinie dazu. Die sagen, sie empfehlen das nur dann, wenn ein Patient Sehstörungen angibt und eine Candidämie hat, ne? Oder wenn man um das Auge herum sozusagen mit unbewaffnetem Auge das schon sehen kann, dass sich da was abspielt, also ein Abszess oder so, irgendeine Phlegmone oder so ums Auge. Also ja, doch letztlich eine Rarität im Zusammenhang mit einer Candidämie. Dann sei es unbedingt indiziert, den Augenhintergrund zu spiegeln. Ist ein bisschen ungünstig, wenn die Patienten sich nicht äußern können und viele sind ja nicht bei Bewusstsein, wenn sie die Candidämie erleiden. Sie werden sich also nicht beschweren oder sagen, ich habe Sehstörungen. Das heißt, die sind da nicht so ganz klar mit geregelt. Also das ist ein bisschen zu wenig an Augenhintergrund.
Hast du eine Zahl? Also jede wievielte Candidämie führt zu einer Manifestation am Auge?
Also es gibt eine Studie von Bartjan Kullberg, Lancet 2007 oder so ungefähr. Und daraus gibt es eine Spin-off-Publikation, weil die haben nämlich wirklich andauernd in die Augen geguckt, egal ob einer sich über irgendwas gemeldet hat an Sehstörungen. Und also auch mehrmals pro Woche, ich glaube so Tag 1, 3, 7 und so weiter. Ne? Und die hatten dann eine Rate. Es wurde dann auch mehr, was sie im Auge gefunden haben über die Zeit. Klar, ne? Also die konnten ja keinen mehr subtrahieren. Also jeder, bei dem was gefunden wurde, der zählte dann. Und daraus, und die haben bis zu 21% gefunden. Augenhintergrundfälle. Ne? Würde man sagen, Leute, da haben wir aber bis jetzt zu wenig geschaut, weil das hatte kaum jemand so hohe Zahlen angegeben. Aber die waren die ersten, die das systematisch gemacht haben. Also Bartian hat das so reingeschummelt in die industriell geförderte Studie. Wunderbar, ja. Eine Frage, die ihn schon immer umtrieb, hat er noch mit eingebaut. So stelle ich mir das vor. Und jetzt ist es aber so, dass die Patienten, die haben auch eine Therapiedauer bekommen von nach der letzten positiven Blutkultur plus 14 Tage. Also ganz so, wie das seit 1994 Standard ist. Und die haben die auch nachbeobachtet natürlich, die haben die nachverfolgt. Und es war jetzt nicht so, dass die Therapiedauer nicht ausgereicht hätte. Und das zeigt uns nochmal, dass wir beim Auge zwei Dinge unterscheiden müssen. Der Augenhintergrund, also sprich die Retina, die Uvea, das ist alles fantastisch durchblutet. Also da kommen unsere Medikamente gut hin, da kommt die Abwehr gut hin.
Auch die Echinokandine sozusagen, weil das war ja
Ja,
auch mal so eine
ja.
Diskussion, Auge gehört zum ZNS und Echinokandine gehen nicht ins ZNS.
Also die Echinokandine kommen wunderbar nicht ins Auge, aber in seine Peripherie sozusagen, also in den Augenhintergrund. Und man muss also die Retinitis unterscheiden. Die kann man mit quasi jedem Medikament behandeln, was man systemisch geben kann, von der Endophthalmitis. Also wenn es dann wirklich im Glaskörper, im Auge, landläufig, ich würde sagen, im Auge, die Augenärzte drehen sich jetzt der Magen um, die sagen, das ist doch alles das Auge, aber die sollten sich freuen, dass ich verstanden habe, dass es verschiedene Abschnitte gibt. Und also wenn es über die Retinitis hinausgeht, dann bist du halt in einer Gegend, wo mit Blutgefäßen nicht viel los ist, und da kommst du einfach nicht hin. Da musst du ins Auge vielleicht auch dann eine Injektion vornehmen von Amphotericin, Voriconazol oder so. Ja? Und das ist eine chirurgische Domäne. Also da wäre es dann so, dass man den Augenarzt braucht. Und wenn man da dann zu spät geschaut hat oder hat gar nicht hingeguckt, dann ist es halt eine Katastrophe. Dann ist das Auge oft verloren. Und das sind aber eben nicht 21%, sondern das ist rar. Und dafür gibt es auch keine Zahlen. Das ist also vielleicht bei 1%. Das würde dann für uns in Köln bedeuten, einer pro Jahr, weil wir haben etwa 100 und Candidemien. Das wäre auch so. Wir haben kürzlich eine Candida-Endophthalmitis gehabt, eine Patientin mit, und die hatte gar keine Candidemie. Also da ist halt in dem Moment, als Candida im Blut unterwegs war, hat halt keine eine Blutkultur abgenommen, sondern eine halbe Stunde vorher oder hinterher. So muss man sich es wohl vorstellen. Und das war mal eine. Ja, eine Kollegin hier in Köln, die Ilana Reinholdt, die findet diese Frage auch total interessant. Und deswegen haben wir ein kleines Gerät zusammen mit den Augenärzten beschafft, was standardisiert eine Abbildung des Augenhintergrundes vornimmt. Und diese Fundoskopie, die machen wir ohne Mydriasis. Also da wird nicht weit getropft, sondern das Gerät wird einfach nur so aufs Auge draufgesetzt und das geht ganz schnell und ist kein Problem. Und dann hat man gleich ein Bild und das schicken wir dann an die Augenärztinnen, zwei Oberärztinnen aus der hiesigen Augenklinik, die das mitmachen. Und die werten dann die Bilder aus. Die brauchen also nicht zum Patienten hin. Das ist ganz gut, weil ich glaube, das steht zwar nicht in den Leitlinien der Amerikaner und auch sonst irgendwo, aber wenn man so drüber spricht mit den Kollegen, dann ist das globale Phänomen, dass die Augenärzte immer ein bisschen weiter weg sind, irgendwie anderes Gebäude oder so. Dann kommen die mehr oder weniger enthusiastisch und wollen jetzt die Ophthalmoskopie durchführen. Dann ist vergessen worden, weit zu tropfen. Deswegen rufen die immer vorher an und sagen so, jetzt weit tropfen, ich bin in 20 Minuten da. Und selbst das funktioniert nicht sehr verlässlich. Das ist natürlich ungünstig, weil es entmutigt dann den Augenarzt. Und naja, und diese nicht-mydriatische Ophthalmoskopie, die ist eine gute Sache. Aber schon klar, wenn die Pupille kleiner ist, siehst du halt nicht so viel. Ne? Hast nur, ich glaube, 60 Grad werden gezeigt. Und das macht jetzt also Ilana Reinholdt mit dem kleinen Team mehrmals die Woche bei allen Patientinnen und Patienten mit der Candidemie. Und sie findet jede Menge Veränderungen im Augenhintergrund mit den Kollegen aus der Ophthalmologie, aber davon ist jetzt noch nichts als Candida identifiziert worden.
Sicherlich.
Kann man einen eigenen Podcast draus machen.
Das stimmt. Und vor allen Dingen, wahrscheinlich ist das für die Zukunft sogar eine Domäne für KI, was die Bildanalyse angeht.
Ja, das denke ich auch. Diese Geräte, die sind aus Datenschutzgründen in Deutschland nicht, das ist abgeschaltet, ansonsten sind die WLAN-fähig. Das heißt, das ist schon so vorgesehen, dass das gleich dann auf einem Server gleich verarbeitet wird.
Und wie sieht's aus mit, du sagtest ja, Der wahrscheinlichste Fokus ist Translokation Darm. Und wir wissen ja zum Beispiel bei der Enterokokkenbakteremie, dass die auch mal einen gastrointestinalen Tumor, der da so die Eintrittspforte für die Translokation sein kann, anzeigen kann. Und da wird dann auch eine Koloskopie bei bestimmten Patienten empfohlen. Gilt das für die Candidemie auch oder hat das sich noch keiner angeschaut?
Das ist mir noch nicht untergekommen. Ich glaube, das ist noch nicht bearbeitet worden.
Dann habe ich das jetzt sozusagen an prominenter Stelle einmal
Ja.
erwähnt, dass das vielleicht eine spannende Frage wäre. Die wollte ich dir nämlich sowieso schon immer mal stellen, weil es gibt ja viele Analogien zwischen den Erregern und wenn die Enterokokken aus dem Darm kommen und da gibt es eine Assoziation, vielleicht gilt das ja für Candida auch. Aber kommen wir mal, oder wolltest du was sagen dazu?
Na, ich bin schon halb in der Umsetzung. Also eigentlich müsste das ganz relativ leicht gehen, weil die meisten Patienten sind ja in einem Alter, wo sie dann eigentlich schon eine Koloskopie hätten bekommen sollen, aber die Mehrzahl hat eben keine bekommen. Das heißt, man könnte dann sagen, hier ist was versäumt worden und würde darüber sich dem annähern können, ob die Candidemie-Patienten dann vielleicht eine höhere Rate, als man im Durchschnitt erwarten würde, an Darmtumoren hätte. Nun ist es so, das ist ja immer gibt es auch ein Minus, und zwar sind ja nach 30 Tagen sind ja so, ich glaube, 37% verstorben. Das heißt, bei denen wird man dann nicht mehr zur Koloskopie kommen können in dieser Zeit der schweren Krankheit. Naja, gut, also müssen wir noch mal drüber nachdenken, wie das operationalisierbar wäre, ja.
Wir hatten jetzt gar nicht darüber gesprochen, aber ich glaube, das ist allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz klar. Bei Candida werden wir natürlich nur den Nachweis aus invasiv gewonnenem Material adressieren. Also ich sage den Studierenden dann immer, überall dort, wo man nur mit scharfem Stahl hinkommt, also Punktionen oder intraperitoneale Abstriche, die gelten, aber selbst der Nachweis aus intraabdominellen liegenden Drainagen gilt eigentlich nur innerhalb der ersten 24 Stunden. Zumindest schreibt das die IDSA. Da hat sich auch nichts dran geändert. Also
Da hat sich nichts geändert. Das ist so. Ist die Drainage älter als 24 Stunden, dann kann man das, was da alles so gefunden wird, nicht mehr werten, würde man als Besiedlung betrachten.
eine schwierige Frage ist immer, wir hatten hin und wieder auch mal den Nachweis aus dem Urin. Jetzt ist Urin ja auch ein nicht steriles Medium, aber Candida-Infektionen der Harnwege gibt es durchaus. Also die erste Frage ist, wie kann man sich sicher sein, dass der Candida-Nachweis hier dann relevant ist und muss ich da bei der Therapie auf was achten?
Ja, das ist ein schwieriges Gebiet. Vielleicht zur Illustration, es gab eine randomisierte Studie dazu, die hat Fluconazol mit Placebo verglichen. Die ist von Jack Sobel aus dem Jahr 2000 und ist die einzige randomisierte Studie dazu. Und er hat dann festgestellt, die war so hinreichend dimensioniert und so, ist richtig gut gemacht, aus der Zeit, als zu Fluconazol wirklich viele, viele Studien gemacht worden sind. Es gibt ja unfassbar viele randomisierte Studien gegen Placebo. Und er hat dann festgestellt, dass ja, wenn man Fluconazol gibt bei der Candidurie, dann hört es auf und dann ist es ja bestimmt besser, als wenn man Candida im Urin hat. Und dann hat er die Patienten nach Beendigung einer Therapie dann noch, ich glaube, 2 Wochen oder so weiter beobachtet. Und dann war Candida wieder da, ja. Ohne dass man jetzt so richtig sagen konnte, dass es das ein Problem ist. Und das, was korrelierte mit dem wirklich dauerhaften Verlust der Candidurie sozusagen, also mit dem dauerhaften Stopp, war das Entfernen des Dauerkatheters. Hätte man jetzt klinisch, wird jetzt, hätte man, so also ist das, kann man sich leicht merken, ne? Würde man sagen, ja, ist doch klar. Und das ist also so ein Schlaglicht, was es gibt bei der Problematik. Dann würde man natürlich bei einem reinen Nachweis von Candida im Urin schon noch irgendwelche Symptome erwarten, also mindestens mal ein Fieber oder sogar Symptome, die auf die Harnwege, also Harnwegsinfektsymptomatik oder eine Pyelonephritis, aber das ist wieder eine andere Story, ne? Das ist dann eben die Niere und die kann man ja gut behandeln, wenn es rein der Urin ist und man ist zu dem Schluss gekommen, es handelt sich um eine Infektion der ableitenden Harnwege, dann ist es hoffentlich ein Fluconazol-empfindlicher Erreger, denn das hat Jack Sobel gezeigt, kommt da ja gut hin und funktioniert. Wenn es das aber nicht ist, also Labrata oder irgendein anderer azolresistenter Erreger, also eine andere azolresistente Candida, dann wird es echt kompliziert. Und hoffentlich ist es dann doch die Niere, weil, wie gesagt, da kommt es gut hin. Da kommen eigentlich alle unsere Substanzen ganz gut an. Und also die Echinokandine hat auch, ne?
Wenn wir bei den schwierigen Foci bleiben, dann gleich mal der Wechsel ins ZNS. Wenn ich da eine Candida glabrata-Infektion habe, beispielsweise, kommt selten vor, aber wenn, ist es meistens wirklich auch eine schwere Infektion und schwer zu therapieren. Was wäre da deine Wahl?
Ja, also hier sind wir tatsächlich dann vom Harnweg zum ZNS. Es gibt also unabhängige Körperregionen und hoffentlich habe ich dann ein Rhizistogramm. Ja, und dann habe ich ja, dann ist es ja relativ einfach, weil ich dann sehe, was für Möglichkeiten offen stehen. Am ehesten, oder es wäre gut, wenn man zum Beispiel Voriconazol geben könnte, nach Rhizistogramm, dann wäre man ganz gut bedient, weil es macht halt einfach hohe Spiegel im ZNS, auch im Parenchym selber. Und Echinocandin würde man da jetzt nicht gebrauchen können. Hatten wir eben schon mal kurz angemerkt, als wir über das Auge sprachen, dass jetzt so richtig im ZNS sozusagen, da trifft man die Echinocandine nicht an. Und man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, liposomales Amphotericin B zu geben, aber das sind Therapien, die ja lange dauern. Und da möchte man eigentlich was haben, was möglichst wenig toxisch ist und auch nicht IV gegeben werden muss. Also wenn es damit Voriconazol geht, wunderbar. Manchmal hat man bei Glabrata dann aber leider auch mit Vori keinen guten Stand. Das kann man dann an den MRKs ablesen. Und dann ist tatsächlich Isavuconazol, hat oft eine viel niedrigere MRK als die ganzen anderen Azole, gerade bei Glabrata. Und man kann das dann auch mit Isa behandeln. Das ist eigentlich eine verrückte Situation, weil Isavuconazol ist ja für die Therapie von invasiven Candida-Infektionen nicht zugelassen, weil es eine negative Studie gab. Ne? Und auch von Bartjan Kulberg publiziert. Und diese negative Studie, die hat halt gezeigt, dass Isavuconazol bei invasiver Candidiasis inklusive Candidämie nicht unterlegen war. So würde das wahrscheinlich ein Statistiker sagen. Ich würde sagen, es war schlechter, ja, als das Caspofungin im Vergleichsarm. Aber man darf es nicht ganz abtun, weil wir mit den wenigen Optionen, die wir haben und den vielen Organen, die betroffen sein können und dann den fiesen Erregern, die es eventuell sind, landet man ja immer mal wieder bei nicht zugelassenen Variationen, die dann aber die beste Wahl sind.
Und wenn wir schon bei der Therapie jetzt sind, der Cornerstone sozusagen der Therapie sind ja die Echinocandine. Und da gibt es ja verschiedene, einschließlich des neuen Resa-Fungins, was sehr langwirksam ist. Wie würdest du die sozusagen in die Reihenfolge bringen? Was wäre deine erste Wahl oder bei welchen Patienten welches Echinocandin? Oder sind die alle gleich?
Also in der Leitlinie haben wir die bei der Indikation Candidämie. Das ist also ja die, wo wir dann zu allen auch randomisierte Studien haben. Da haben wir die alphabetisch sortiert, weil ja, das ist eher eine Regel. Das ist alles, was irgendwie sortiert wird oder irgendwie aufgelistet wird, man gibt gerne eine Reihenfolge vor. Wenn es keine gibt, dann alphabetisch. Und so ist es hier auch. Aber im Einzelfall gibt es dann ja schon Unterschiede. Also wir hatten vorhin so mal kurz die Hämatologie berührt. Wenn ich also Patienten habe, bei denen auch eine Aspergillose eine Möglichkeit ist, also ein Risiko zu einer Aspergillose, nicht eine diagnostizierte, andere Geschichte, ne? Aber die eine Aspergillose eventuell auch würden entwickeln können. Neutropenischer Patient, Candida-Infektion, systemisch, also meinetwegen im Blut festgestellt, da würde ich jetzt mit Caspofungin behandeln, üblicherweise. Weil ich zum Caspofungin Daten, jetzt nicht gerade im Übermaße, aber immerhin Daten und sogar eine Zulassung für die Second-Line-Therapie habe, für Aspergillus. Das ist bei Anidula nicht der Fall, bei Mikafungin ist es der Fall, aber ich glaube mehr in Japan als hier und in verschiedenen Dosierungen bis 300 Milligramm am Tag. Aber das sind alles viele kleine Studien gewesen und da wäre ich also mit Caspo, ist man da besser aufgehoben. Und jetzt haben wir das neue, das Resafungin, was halt einmal die Woche gegeben werden muss, weil es eben so eine lange Halbwertszeit hat. Ansonsten ist es einfach ein chemisch modifiziertes Anidulafungin im Grunde genommen. Und da habe ich auch am Anfang gedacht, naja, okay, das ist so eine Art MeToo, wie der 27. Beta-Blocker. Ne? Aber es sind ja doch viele Patienten dann doch nicht so ganz unkompliziert, also von ihrer Candidämie-Situation her. Und dann gibt es doch manche, wo das Sinn macht. Also du hast ja eben Glabrata angesprochen, jetzt mal nicht im Hirn, sondern im Knochen zum Beispiel. Nicht ganz selten. Also wir haben so drei, vier, fünf im Jahr. Das sind nur eine von 40 Unikliniken und es gibt auch noch ein paar andere Häuser, die sind genauso groß. Also da kommt schon nationwide dann was zustande in Deutschland.
Was sind das für Patienten? Ist das diabetischer Fuß oder?
Sternotomie, dann irgendwelche, wo du auch nicht weißt, wie Glabrata in den Knochen gekommen ist, ja, die haben einfach Rückenschmerzen und dann ist es ein Spondylolisthitis und das Glabrata in Reinkultur wird gefunden. Und die kannst du halt nicht gut mit dem Azol behandeln. Da willst du eh nicht über lange Zeit. Fluconazol geht sowieso nicht bei den allermeisten. Also wir geben es nie bei Glabrata. Und dann bist du schon bei IV-Therapien, weil oral ist ja dann schon ausgereizt, wenn ein Azol nicht geht. Ich hatte kürzlich meinen Patienten, der hatte eine Leberproblematik, deswegen kein Azol möglich, also Child B oder schon C, kein Azol, und hatte dann Knocheninfektion. Und es war eine wunderbar empfindliche Candida glabrata, trotzdem endeten wir beim Echinogandin. Und das sind welche, die wir dann mit Resafungin behandeln, weil die halt eine längere Therapie brauchen und damit können die in die Reha gehen oder auch nach Hause. Man muss natürlich das gut besprechen mit demjenigen, der das dann einmal die Woche durchführt, dass der nicht denkt, das ist ein Fehler oder so, sondern dass man das richtig beredet. Oder die kommen zu uns in die Ambulanz einmal die Woche und kriegen dann ein Stündchen die Infusion und gehen wieder. Sonst ist ja das Leben doch ein anderes, wenn du jeden Tag eine Infusion brauchst. Mann, selbst wenn du die zu Hause bekommst, das ist ja fürchterlich. Und 7 Tage die Woche ist das Leben bestimmt durch diese dusselige Infusion. Da ist einmal die Woche natürlich eine tolle Sache. Insofern hat es mehr gebracht, als ich anfangs dachte, das braucht kein Mensch. Aber mittlerweile ist mir klar, dass es doch einige gibt, für die das ein Segen ist.
Und du würdest also sozusagen bei Langzeittherapien und Ibekans immer versuchen zu oralisieren. Und wenn es eben aufgrund der Resistenzen der Spezies, die die Resistenz ja manchmal mit sich bringt, nicht funktioniert, ist Resafungin eine gute Option. Muss man da TDM machen?
Nein, braucht man nicht. Das sind ja 400 Milligramm, die man da an Tag 1 gibt. Also recht viel, ja, verglichen mit 200 bei Anidula oder 70 oder 100 bei den anderen beiden, Caspo und Mika. Und dann an Tag 8 sind es zwar nur 200 Milligramm, aber die Pharmakokinetikstudien, die sind ganz klar, man ist da also sehr hoch drüber über den MHKs und den Zielen, die man da erreichen will. TDM nicht erforderlich.
Bin ich mal gespannt, ob das so bleibt, weil oftmals, also bei Posaconazol war es ja am Anfang auch so, dass man immer sagte, man braucht kein TDM. Und dann gab es dann doch die eine oder andere Studie, die gesagt hat, ja, nicht alle Patienten sind gleich und es könnte schon welche geben, die davon profitieren.
Ja, das kann sein, ja. Am Schluss landen wir beim TDM. Ich bin ein großer Freund von Messen. Ich will wenig glauben und viel wissen. Und das ist völlig richtig, wie du sagst, dass ein TDM dann vielleicht eines Tages kommen wird. Aber was du zu Posaconazol sagst, das ist ja jetzt nicht mein Lieblingsmedikament bei Candida. Ne? Da gibt es ja keine Studie zu Candidämie und Candidiasis. Und bei der Prophylaxe-Indikation bin ich bis heute der Meinung, dass man kein TDM braucht. Therapie ist was anderes, ne? Dann das ist klar. Und natürlich könntest du auch bei Posa, so ähnlich wie beim Isavuconazol, sozusagen rauskommen, wenn du deine Optionen da siehst und die MHKs und den Erreger siehst und die Organe, die vielleicht betroffen sind, kann es natürlich auch sein, dass du mal bei Posa rauskommst, statt bei Isa oder einem anderen der Azole. Und dann machst du trotzdem mit Posa eine Therapie bei Candida. Auch ohne Zulassung. Beide sind zugelassen für orale Sor und Esophagitis, ne? Also Isa und Posaconazol, aber dafür braucht man die normalerweise nicht.
Jetzt hast du noch das Stichwort für den letzten Block gegeben, weil eigentlich wollte ich mit dir heute generell über invasive Pilzinfektionen sprechen, aber du bist so ein Quell des Wissens, dass wir jetzt schon eine Dreiviertelstunde lang nur über Candida sprechen und ich habe echt einiges dazugelernt. Also vielen Dank an der Stelle.
Wir können natürlich auch einen Teil 2 machen, ne?
Das habe ich mir gerade eben überlegt.
Dann, ich gebe dir ein Stichwort, falls du hier noch ein paar Minuten für eine andere Candida reservieren möchtest. Paracelsus, ja, das ist nämlich, das ist, also du hast am Anfang hast du gesagt, wir haben Paukenschlag mit Auris. Stimmt, ja. War vielleicht ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen, aber Paracelsus ist vielleicht das größere Problem als
Dann
Auris.
erzähl mal, was es Neues zur Parapsilosis gibt. Aber ich wollte dich unbedingt auch dann nochmal fragen zur Prophylaxe. Das könnten wir heute
Okay.
vielleicht auch schon besprechen.
Ja, das kriegen wir leider, passt es auch noch rein, ja.
Okay.
Also, weil das ist eher ein trauriges Kapitel. Dann kurz zu Parapsilosis. Parapsilosis war immer, galt immer als so einer von denen, ja, ist Fluko naturalsensibel, brauchst nicht groß denken, gibt's Fluko fertig, ja, und oder ein Echinokandin meinetwegen und wechselst dann auf Fluconazol. Das war so die Herangehensweise noch in der Vorläuferleitlinie 2012, steht bei den Amerikanern 2016 auch drin. Und inzwischen haben wir aber 15% Fluconazol-resistente Parapsilosis. Und das ist ein Problem, weil Parapsilosis hat jeder schon mal diagnostiziert und behandelt und hat den abgespeichert als so eher nicht so die Herausforderung. Wenn man da jetzt aber alten Reflexen folgt und nicht genau aufs Resistogramm guckt, bei Parapsilosis aufhört zu lesen und nicht noch dann runterschaut, da wo die Kleine, das Kleingedruckte steht sozusagen, dann kann es sein, dass man nicht behandelt. Also wenn man dann Fluconazol gibt, ist das eine Nichtbehandlung und die ist tödlich. Also die hat eine deutlich höhere Sterblichkeit als diese 30-40%, die man ja eh schon bei der Candidämie nach einem Monat hat. Also bei Parapsilosis unbedingt aufs Resistogramm schauen, bei allen anderen auch, ist klar, ne? Macht man bei Bakterien hoffentlich auch. Und 15%, und es gibt eine super Studie von unserem Nationalen Referenzzentrum. Und ich habe mir das, in Berlin gab es einen Ausbruch, Berlin und Umland, Berlin und Brandenburg oder so, ein Ausbruch, wo etliche Kliniken beteiligt waren und jede für sich konnte das gar nicht erkennen, weil die immer nur so irgendwie so 1,5 Patienten oder sowas hatten, ja. Und das ist eine Arbeit, die ist wirklich vom Feinsten. Das ist ganz hohe Schule, was das ist, also da hat das NRZ nicht ein Jota zurückgestanden hinter dem, was die Centers for Disease Control oder so hätten leisten können. Brassington ist der Erstautor dieser Studie, ist in Lancet Microbe erschienen, so vor 1,5 Jahren ungefähr. Und liest sich wie ein Krimi. Also das ist wirklich toll. Das könnten wir sonntagsabends 20.15 Uhr, wäre das mal eine Alternative, ja, das zu lesen. Und das sind wohl, ich habe mir dann erzählen lassen, steht da nicht drin, ja, aber die Kollegen vom NRZ, glaube ich, waren das, die haben gesagt, ja, da sind so zwei Orthopäden, Unfallchirurgen gewesen, die haben gesagt, ach, guck mal hier, der ist ja Fluconazol-resistent. Und dann sagt er, na, da haben wir das auch schon mal gehabt, ne? Irgendwie vor 6 Wochen. Und so hat es seinen Anfang genommen. Und dann ist das NRZ sozusagen ausgeschwärmt und hat mit dem Kollegen vor Ort und sicher auch der Hygiene Infection Control und so dann das aufgearbeitet. Ist eine tolle Arbeit. Also macht richtig Spaß zu lesen. Punkt.
Das unterstreicht aber auch, bin ich auch ein absolut großer Freund davon. Also ich habe auch Postdoc am CDC gemacht mit molekularer Surveillance. Und tatsächlich, wenn man das zentralisiert, da haben wir uns ja auch mal bemüht, gibt es ja auch ein Weißpapier, also ein sozusagen Positionspapier, können wir auch mal verlinken. Wir brauchen eine zentrale, gerade für solche selteneren Erreger, eine zentrale genomische Surveillance, wo das alles zusammenläuft. Weil wie du sagst, jeder hat ein paar einzelne Fälle und der Zusammenhang wird nicht gezogen und man hat überregionale Ausbrüche. Das hatten wir mal bei KPC gesehen, wenn man die Datenbanken durchforstet, weil Sequenzen ja hochgeladen werden, dann konnte man zum Beispiel sehen, dass auch einige dieser Ausbrüche, an denen deutsche Zentren beteiligt waren, wie damals Leipzig, dass der Erreger sich wirklich mittlerweile oder das Plasmid europaweit ausgebreitet hat. Also das ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir uns das fortlaufend gut anschauen. Gut, habe ich auch mitgenommen. 15% Azolresistenz bei Parapsilosis. Und was kann ich denn da geben, wenn Azolresistent?
Echinokandin, damit hat man dann wahrscheinlich eh schon gestartet, weil ne, das erste Ergebnis ist ja eben die Mikroskopie aus dem Diagnostiklabor, Hefe, also Echinokandin gestartet. Bis vor kurzem hat man gesagt, Parapsilosis nicht mit einem Echinokandin, weil da die MRK-Werte höher sind und man den Echinokandin da nicht so viel zutraute, aber es ist trotzdem, also inzwischen ist es, ich habe dann eh nicht unbedingt gewechselt, ja. Also dann kommt dann zurück, es ist Parapsilosis, der Patient ist putzmunter, es geht gut, CRP geht runter und so. Dann denkst du, warum soll ich das jetzt wechseln auf eine andere Substanzklasse, anderer Wirkmechanismus, also eben, hier wäre es dann eben das Azol. Ich habe sie also oft eh dann auf dem Echinokandin gelassen. Wenn du natürlich einen Patienten hast, der so munter ist, dass du sagst, der geht jetzt eigentlich nach Hause und der wird jetzt nur noch bleiben, um seinen IV-Echinokandin dazu komplettieren. Das betrifft etwa 16% der Patienten, 16, ne, die eigentlich gehen könnten und nur wegen IV bleiben. Dann hast du halt nichts mehr, worauf du jetzt oralisieren kannst. Ah, das könnten welche sein, wo du dann vielleicht zum Abschied einmal Resafungin gibst und kannst damit nochmal so eine Woche covern und denjenigen vielleicht dann tatsächlich eine ganze Woche oder so auch früher gehen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ein Azol geht halt nicht mehr. Und die 15% sind steigend. Das heißt, nächstes Jahr werden es wahrscheinlich mehr sein. Und die Botschaft ist unbedingt die Rhizistogramme anschauen. Wir haben ja immer wieder, wird dir vielleicht auch so gehen, immer wieder entdeckt man ja Patienten, die zur Therapie von irgendeiner komplizierten Infektion oder einer mysteriösen, nicht diagnostizierten Erkrankung zuverlegt werden. Und dann, wenn man dann endlich die Akte komplett bekommen hat vom abgebenden Haus, dann steht da eigentlich schon alles drin. Ist nur übersehen worden. Das ist so, ne, diese Situation, die kennt wahrscheinlich jede Infektiologin, jeder Infektiologe ab und zu.
Mir ist noch ein Fokus eingefallen, den wollte ich dich auch fragen. Und zwar sehen Endokarditis und Biofilmbildung, wir sehen es ja auch manchmal bei Patienten, die Kunstherzen implantiert haben, so als Bridging to Transplant. Da wird ja immer gesagt, also nur ein Echinokandin reicht hier nicht aus.
Ja, ich wäre da mit einem Echinokandin-Mono eigentlich schon zufrieden, aber im Kontext Parapsilosis dann irgendwie doch nicht mehr. Und der ist ja ein Biofilmbildner, nicht wahr? Die Eselsbrücke ist P wie Parapsilosis und Plastik. Das ist, und das heißt, der macht Biofilme und zwar recht, recht fix. Und dann wird es schwierig. Die einzigen, die nun gar nicht in Biofilme zu gehen scheinen, ist das konventionelle Amfotericin B. Hat ja jetzt bei uns wahrscheinlich eh kaum noch jemand im Schrank. Liposomales Ampho geht, Echinokandine gehen, Azole nicht so gut. Also jetzt wäre die Situation einmal zusammenfassend. Fluconazol, sensible, gute alte Parapsilosis. Jetzt willst du kein Echinokandin geben, weil es Parapsilosis ist, höhere MHK-Werte. Also willst du ein Azol geben, aber du hast ein Biofilm, da ist das Azol jetzt nicht so gut, oder kannst du den ZVK nicht wechseln, zum Beispiel, gibt es ja auch, ne? Oder irgendeine von diesen anderen, ein anderes Implantat oder eine andere Maschine am Patienten, die du jetzt nicht los wirst, dann bist du beim liposomalen Ampho. Das ist ja relativ schnell, da ist es ja dann, eskaliert es dahin sozusagen. Eine Substanzgruppe gibt es, die haben wir nicht erwähnt, die vierte, die, wie nicht ganz selten bei den Antimykotika, dann nur aus einer Substanz besteht, die Gruppe. Das ist das Fluzytosin.
Darauf wollte ich hinaus, genau.
Aha, okay, gut. Das nehme ich gern dazu. Und zwar als Kombinationspartner. Ja, traditionell war das ja immer nur beim Amfotericin B dabei und dann später meinetwegen beim Liposomal. Das lag aber ja bloß daran, dass es nichts anderes gab. Und ich habe zum Beispiel schon recht häufig kombiniert Fluzytosin mit Echinokandin. Und dann habe ich die Toxizität vom liposomalen Ampho nicht, habe die Biofilmgängigkeit von beiden Substanzen, Echinokandin und das süße kleine Molekül des 5-FC, ja, das glaube ich überall hindringt. Ansonsten liegt es ja mehr an der Ladungsverteilung in den Antimykotika, ob die in den Biofilm hinein können. Das ist so die, glaube ich, meist akzeptierte Erklärung. Und weil die unterscheidet dann die Substanzgruppe eben so, dass liposomales Ampho und Echinokandine eindringen können. Dass man das macht, muss halt messen. Ne? Das Tal- und Spitzenspiegel und meistens braucht es irgendwie einen halben Tag, bis man herausgefunden hat, wer das messen kann. Und außerdem gibt es im Moment nur oral und als Import für den einzelnen Patienten. Also der muss schon so ein bisschen stabil sein, der Patient, sonst ist es vielleicht zu spät, wenn das Fluzytosin überhaupt im Haus eintrifft, um es dann noch einzusetzen. Und eben nur oral. IV gibt es im Moment gar nicht. Eine Krankenhausapotheke in den Niederlanden will es in Europa als IV-Formulierung auf den Markt bringen. Die stellen es selber her. Das ist die von der Uniklinik in Nijmegen. Die sind sehr zuversichtlich und sagen, das würde recht bald dann wieder verfügbar werden. Das wäre natürlich eine tolle Nachricht. Es ist so ein kleiner Markt wohl, dass es sich nicht lohnte und man es deswegen eingestellt hat, die Produktion seitens des Herstellers, der es zuletzt sein eigen nannte.
Damit haben wir, glaube ich, Diagnostik, Epidemiologie und Therapie wirklich, wirklich ausreichend diskutiert. Aber jetzt, bevor ich dich ziehen lasse, wollen wir noch mal über die Prophylaxe sprechen. Also, welche Patienten brauchen denn eine Candida-Prophylaxe? Und was mich auch immer so ein bisschen wundert, gibt es in der Hämato-Onkologie, also aus meiner Sicht, hat ja der Patient, der ein Risiko hat für eine invasive Candida-Infektion, meistens auch gleichzeitig ein Risiko für eine invasive Schimmelpilzinfektion. Und da ist die Frage, gibt es eigentlich eine Indikation für eine Prophylaxe nur gegen Hefen?
In der Hämatologie nicht gesichert. Wo das vielleicht was bringen könnte, wäre bei ALL-Patienten, also akute lymphoblastische. Und da könnte es sein. Die kriegen nämlich keine Pilzprophylaxe aktuell wegen der Interaktion mit einigen der Chemotherapie-Medikamente, die sie bekommen. Und das ist leider auch nicht besser durch irgendwelche Small Molecules, irgendwelche TKIs oder so, die sind da auch interaktionsfreudig. Und also da könnte das sein bei den erwachsenen ALLs. Wir haben eine Studie gemacht, die war negativ, aber das hatte einen anderen Grund. Da waren schon genug Infektionen, als dass wir hätten was zeigen können, aber wir waren mit unserer Intervention nicht klug vorgegangen. Und außerhalb der Hämatologie gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass es einen Vorteil bringt. Das ist bei Patienten, deren Bauch zum dritten Mal operiert wird. Also das erste Darm-OP, aus welcher Indikation auch immer, dann Anastomoseninsuffizienz und dann nochmal, ja. Den darf man ruhig Fluconazol geben. So hat das jedenfalls Philipp Eggemann gemacht in einer Studie, die, glaube ich, also er ist in der Schweiz, ihm ist das egal, aber ich glaube, das ist vor Einführung des Euro gewesen, die Studie. So circa 1993 oder so, ich bin nicht ganz sicher. Philipp Eggemann ist die einzige Studie, was gezeigt hat. Ne? Fluconazol gegen Placebo. Und dann hat er damit wirklich eine Verbesserung gezeigt. Und dies empfohlen mit einer B-Empfehlung, also so ein moderates, also A, B und C sind die drei positiven Empfehlungsgrade und B ist da die Empfehlung. Und sonst nichts. Also die restlichen Studien, die es dazu gab, weil eh braucht man keine ganze Hand, um die abzuzählen. Und die waren dann auch so 20 Patienten oder so, das kannst du vergessen. Bei Philipp Eggemann sind, soweit ich mich erinnere, 43 Patienten drin, 1:1 randomisiert, ja. Und es war halt ein drastisch unterschiedliches Ergebnis. Die würden wir total gerne nochmal machen. Wir finden im Moment keine Chirurgen, die Interesse hätten, das mit uns zu gestalten. Die wollen wir nämlich sehr gerne beim BMBF, wenn das mal wieder sein Programm auflegt, wird da irgendwann kommen, denke ich, für klinische Studien, dann würden wir das da gerne vorschlagen, weil das wäre was, wo man noch was heben könnte. Wenn man jetzt im Einzelfall, man kann ja nicht immer warten, bis die randomisierte Studie da ist, also wenn man im Einzelfall jetzt was tun möchte, weil man so einen mehrfach operierten Patienten da hat, dann sollte man schauen, und das steht nicht in der Leitlinie, haha, trotz 227 Seiten, dann sollte man schauen, womit ist er denn besiedelt, derjenige? Weil wenn der eine Glabrata im Darm hat und ich will ihm jetzt unbedingt eine Prophylaxe geben oder so eine halb präemptive Therapie in erwarteter Infektion, dann ist es natürlich, dann sollte es was sein, was wenigstens zu dem Rhesusogramm passt, von dem Erreger, den derjenige in sich trägt. Der hat ja normalerweise nicht fünf Candida dabei, sondern das ist dann nur eine sein meistens.
Und wie lange würde man so eine Prophylaxe dann durchführen?
Seine individuelle Entscheidung.
Okay, also geht es, wenn überhaupt, wahrscheinlich tatsächlich nur bei Albicans, nehme ich an, ne?
Ja, oder du gibst ein Echinokandin, kannst du natürlich auch machen. Und dann hast du jedenfalls zumindest dann bei so einer eher weichen Indikation und zumindest keine Interaktion, das mit den vielen Medikamenten, die ein Patient in der Situation, ja, der hat ja wahrscheinlich 20 verschiedene Medikamente, die er so bekommt.
Und im Bereich der Hämato-Onkologie, sozusagen in der Neutropenie, adressiere ich da vorrangig die Schimmelpilze und sozusagen der Candida wird dabei gleich mit adressiert oder gibt es da auch ein Risiko oder eine Indikation für eine rein Candida-wirksame Therapie oder Prophylaxe?
Na, eigentlich nicht. Wir haben so eine fast schon künstlich anmutende, uns auch damals künstlich vorkommende Leitlinie gemacht für die Candida-Infektionsprophylaxe in der Hämato-Onkologie oder in der Neutropenie. Da gibt es keine einzige A-Empfehlung, da sind nur so Bs und Cs und sowas versammelt. Die macht nicht schlauer sozusagen. Nur im Sinne von, man kann dann da finden, und das hat sich bis heute nicht geändert, dass man. Also man fühlt, man hat die Bestätigung, dass man schon wusste, dass da nichts Vernünftiges zu tun gibt. Ja, das ist ja auch eine sehr wertvolle Bedeutung von Leitlinien, dass man sehen kann, dass man auf Stand ist und nicht irgendwie was übersehen hat.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich, ich bin ganz überrascht, eine Stunde nur über Candida gesprochen. Wir machen auf jeden Fall einen zweiten Termin, um über die Schimmelpilze zu sprechen. Und vielleicht sogar nochmal einen dritten. Muss mal sehen, wenn wir beim nächsten Mal wieder so lang über die Schimmelpilze sprechen, brauchen wir vielleicht sogar noch einen dritten Termin für die seltenen Pilze.
Kein Problem, du. Ich bin heute vom TIM zurückgekommen, dem Trends in Medical Mycology. Das ist so alle 2 Jahre der wichtigste Pilzkongress, war in Bilbao. Die Nacht war sehr kurz, ich bin sehr früh aufgebrochen. Ich war hundemüde hiervor und bin so etwas gequält dem Podcast hier entgegengesehen. Aber nach einer Stunde Reden über Pilze bin ich aber sowas von hellwach. Ja, ich könnte jetzt noch weitermachen.
Wollte ich gerade
Machen wir aber
sagen.
nicht.
Das wirkt gar nicht so, dass du eine anstrengende Reise hinter dir hattest. Wir haben ja relativ viel jetzt, wir haben über Candida auris gesprochen als neues Problem, auch was krankenhaushygienisch relevant ist. Wir haben auch über Candida parapsilosis mit Azolresistenz gesprochen, wo man dann auf die Echinokandine zurückgreifen sollte. Wir haben über das Management gesprochen, wichtig, dass die Katheter rausgehen, über die prolongierte Candidämie, die sozusagen ab Tag 5 als prolongiert gilt und wo man dann auch an eine transösophageale Echokardiographie denken sollte. Wir haben auch über das Auge gesprochen und da Retinitis, das fand ich auch ganz wichtig, von Endophthalmitis zu unterscheiden, weil bei der Retinitis gut durchblutet, geht das Echinokandin, nur bei der Endophthalmitis brauche ich sozusagen etwas, was die Blutgefäße verlässt. Und das wäre dann auch ein Azol. Und wir haben über die verschiedenen Echinokandine gesprochen, auch über sozusagen die Möglichkeit, bei einer längeren Therapie entweder zu oralisieren auf das Fluconazol oder wenn es nicht möglich ist, eben mit dem Resafungin. Und wir haben über das Fluzytosin als biofilmwirksame Substanz, zum Beispiel in der Kombination mit Echinokandinen bei Parapsilosis gesprochen. Jetzt frage ich dich nochmal, gibt es noch irgendetwas, was wir nicht diskutiert haben, was der Kliniker wissen sollte? Und vielleicht kannst du nochmal zusammenfassen, wenn du jetzt den Kollegen drei wichtige Dinge mitgeben möchtest, die sich jeder merken kann und auch nachts um 3 parat hat, wenn er angerufen wird, was wäre das?
Okay, 3 Dinge beziehen sich dann alle auf die Candidämie, weil das eben schnell tödlich sein kann. Irgendeine Organbeteiligung, da hat man mehr Zeit zum Nachdenken. Also das erste wäre schnell sein. Nachweis, Verdacht auf Candidämie, dann direkt ein Echinokandin starten. Dann hat man schon, du sagst nachts, kann man sich schon rum auf die Seite drehen und am nächsten Morgen weitermachen. Das zweite wäre dann jedes Rhizistogramm ansehen, auch von Folgeblutkulturen. Also nicht sagen, ja, ist immer noch das Gleiche, sondern es kann inzwischen resistent geworden sein. Gerade so eine Glabrata oder auch andere. Und das dritte ist, wenn die Blutkultur, die am 5. Tag abgenommen worden ist, der Candidämie positiv zurückkommt, dann hat man hoffentlich schon angefangen, die Quelle zu suchen. Und dann wird es definitiv interdisziplinär, weil man wahrscheinlich alleine infektiologisch, internistisch nicht mehr ausreichend handeln kann. Das wären die 3. Schnell, Rhizistogramm, Quelle suchen.
Sehr gut. Das ist doch das, was den Infektiologen auch bei anderen Erregern sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben das Thema wirklich erschöpfend behandelt. Du hast auch viele Studien und die neue Leitlinie genannt. Die werden wir in den Shownotes verlinken. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie uns treu. Sie bekommen auch CME-Punkte, wenn Sie die Fragen beantworten. Und wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, würde ich mich sehr freuen. Es wird ja auch eine Fortsetzung geben mit Oliver zu den Schimmelpilzen und zu den seltenen Pilzen. Und wir freuen uns natürlich über ein Feedback. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und viel Erfolg beim Versorgen Ihrer Patienten.